Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag. Jesus lässt sich taufen. Matthäus 3, Vers 13 bis 17, das ist heute unser Thema. Wir schauen uns an, wie Matthäus das berichtet. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was war passiert, bevor das geschah? Es gab eine Riesenbewegung in Israel. Gott sandte Johannes den Täufer, der in einem speziellen Mantel aus Kamelhaaren auftrat in der Wüste, also sozusagen im Niemandsland. Das Erstaunliche passierte, er predigte und Leute fingen an, zu ihm zu kommen. Hunderte, Tausende. Schließlich war es so, dass ganz Jerusalem, ganz Judäa und die Gegend am Jordan zu ihm kam. Die Leute kamen einfach. Wenn das heute geschehen würde, dann wären das Busladungen voll Leuten, die aus München und Frankfurt und Hamburg und Berlin irgendwo in Dorf nach Mecklenburg-Vorpommern gehen würden, ja. Und die Zeitungen würden da berichten, der Rundfunk und Fernsehen würde das sagen: Was ist hier los? Und die Leute wurden im Herzen getroffen, sie wurden zu Tränen gerührt. Es gab Ehebrecher, die ihre Ehen wieder in Ordnung brachten. Es gab Diebe, die aufhörten zu stehlen. Es gab Prostituierte, die ihren Beruf aufgaben und in ein anderes Leben zurückkehrten. Es gab Zöllner. Zöllner gab es viele. Die nahmen halt für die Römer den Wegezoll ein und haben sich dabei gleichzeitig bereichert. Und unter den Zöllnern sprach sich das rum. Es gab eine Bewegung, die war nicht zu übersehen. Und die war so stark, die erfasste praktisch alle Hauptgegenden, wo Juden lebten, in Israel, auch natürlich Galiläa. Und die Frage kam auf: Könnte es sein, dass jetzt die Zeit des Messias ist? Weil die Predigt von Johannes konnte man zusammenfassen mit dem Wort: Tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also das Reich Gottes, das die alte Welt beendet und die neue Welt bringt, ist nahe. Ihr müsst euch darauf vorbereiten, sonst trifft euch die Katastrophe. Und als das geschah und als wirklich Tausende und zigtausende von Juden gekommen waren, sie hatten sich im Jordan hingestellt, sind in den Fluss gegangen, haben ihre Sünden bekannt, haben gesagt: Ich habe die Ehe gebrochen, ich habe gestohlen. Ich vermute, dass Einzelne auch bekannt haben, dass sie jemanden ermordet haben. Es gab ja auch Raubmörder. Und alle möglichen Typen kamen dorthin, haben sich taufen lassen, haben ihre Sünden bekannt, und irgendwann kam Jesus. Er kam an denselben Ort, wo alle kamen, und er kam zu Johannes, und Johannes hatte gesagt, als die Leute überlegten, als Johannes der Messias ist, dass er der Christus ist, da hat er die Notbremse gezogen und hat die Leute gesagt: Also, ich bin so klein. Ich taufe euch nur mit Wasser. Ich bin so klein und gering, nach mir kommt der Stärkere. Als er gefragt wurde, wie er sich identifiziert, ob er der Christus ist, hatte er gesagt: Nein. Ob er der Elia ist, sagte er auch nein. Ob er der Prophet ist, sagte er nein. Und die fragten dann: Wir müssen jetzt eine Antwort geben. Die Leute in Jerusalem haben uns geschickt. Du sollst uns bitteschön sagen, wer bist du, weil du taufst und die Leute kommen zu dir. Was bist du? Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, aus Jesaja, Kapitel 40, Vers 3, kann man nachlesen: Bereitet den Weg des Herrn. Und der Herr ist Gott, der Allmächtige. Also er kommt und nach ihm kommt jemand, der repräsentiert Gott in einer Art und Weise, die ist so riesig, die ist so gewaltig, der ist so stark, ich bin nicht wert, ihm die Schuhriemen aufzulösen von seinen Sandalen, um ihn die Sandalen auszuziehen. Ich taufe euch nur mit Wasser, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in der Hand und er wird den Weizen von der Scheu trennen, wie man das beim Wurfeln tut. Und er wird die Menschen, die Spreu sind, verbrennen mit dem ewigen Feuer der Hölle. Und er wird die Menschen, die Weizen sind, die parat sind für Gott, einsammeln in die Scheune Gottes, dass sie leben in Ewigkeit. Das ist der Hintergrund der Taufe von Jesus. Das war passiert. Und jetzt überrascht Jesus Johannes total. Das geht nicht. Er steigt genau wie alle anderen in das Jordanwasser und Johannes als Prophet erkennt ihn. Gott hatte ihm ein Zeichen gegeben, wie derjenige von ihm erkannt wird, der Messias ist. Und Gott hat ihm gesagt, du wirst es sehen. Du wirst es sehen, dass der Geist Gottes auf diesen Mann niederkommt und auf ihm bleibt. Und das war noch nicht passiert. Aber prophetisch erkannte ihn, weil die anderen Leute, die kamen und bekannten ihre Sünden und der kam und er kannte ihn, ich meine, die waren auch verwandt, die Mütter waren verwandt miteinander, wahrscheinlich kannten sich als Menschen, aber als Kind hat er ihn auch erkannt als Messias und hüpfte vor Freude im Leib seiner Mutter, Elisabeth, aber nachdem er erwachsen war und so, da wusste jetzt nicht, wer es ist und wartete immer auf den Messias, dass er kommt. Und jetzt kam er und der Geist war noch nicht auf ihn herabgekommen, aber er sieht das. Er erkennt glasklar, dieser Mann ist ohne Sünde. Der hat die Taufe der Buße, die ich zu bieten habe, nicht nötig. Und er will ihn stoppen. Das geht nicht in seinen Kopf rein, seine Lehre lässt das nicht zu. Im Gegenteil, er will ihn stoppen. Johannes hat Skrupel und diese Skrupel von Johannes muss Jesus überwinden, bevor er überhaupt getauft werden kann. Er schafft es. Mit dem Motiv, dass er ihm sagt, warum ist es nötig, dass ein Mensch, der ohne Sünde ist, sich im Jordan taufen lässt und so aussieht wie alle anderen Sünder von Israel? Warum ist es nötig, dass der Sündlöse sich demütigt unter diese Handlung, dass alle die gucken, ich meine, Johannes hört es natürlich, dass er keine Sünden bekennt, aber wenn du 10, 20, 30 Meter entfernt stehst, dann denkst du, das ist einfach ein Sünder wie all die anderen. Und das Motiv von Jesus überzeugt ihn. Und als Jesus dann sich taufen lässt von Johannes und auf diese Art und Weise ihn als Propheten anerkennt, antwortet Gott. Die Antwort Gottes des Vaters und die Antwort des Heiligen Geistes. Und das schauen wir uns an. Aber zuerst mal die Skrupel des Johannes. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Man muss sich jetzt mal in den Johannes hineinversetzen. Wir sind ja keine Propheten, wir sind normale Christen, wir sind nicht Johannes, aber versucht doch mal zu verstehen, dieser Mann steht dort im Wasser des Jordan, Tag aus, Tag ein. Tausende kommen zu ihm, zigtausende. Und die bekennen ihre Sünden und er ist ihnen Seelsorger und er hilft ihnen, aber er selber leidet unter demselben Problem der Sünde. Er ist nicht sündlos. Und er braucht die Taufe, die Jesus gibt. Was ist das? Ich taufe euch nur mit Wasser, das nur habe ich ergänzt, aber das meint er. Ich taufe euch nur mit Wasser, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin nicht wert, sein Sklave zu sein. Ich bin nicht wert, eine Sklavenarbeit für ihn zu tun. Wenn die Füße von ihm schmutzig und müde sind, ich dürfte noch nicht mal seine Schuhe lösen, um sie ihm abzunehmen. So hat er sich vorgestellt. Um die Notbremse zu ziehen, um den Leuten zu sagen, Leute, ich bin doch nicht der Messias. Ich bereite nur den Weg für ihn. Und er hat gelitten. Er hat auch gelitten unter seiner eigenen Sünde. Und er hat sich gesehnt nach dem Seelsorger, der ihm hilft. Und er hat sich gesehnt nach dem Messias, der ihn tauft, nicht mit Wasser, sondern mit dem Heiligen Geist und Feuer, dass er durch und durch verändert, dass er heilig wird, dass er ein reines Herz bekommt. Und jetzt kommt dieser Messias und will sich von ihm taufen lassen. Die Welt passt da nicht mehr zusammen. Aber Jesus sagt ihm, warum er das geschehen lassen soll. Jesus antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Die Taufe des Johannes war eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Diese Taufe hat Jesus nicht nötig, aber es ist ein schönes Bild für all die anderen, für die Israeliten. Ja, stellt euch den Ehebrecher vor. Der hat seine Familie kaputt gemacht und gegen die Wand gefahren und die Scherben sind übrig geblieben. Und jetzt trifft ihn die Predigt von Johannes dem Täufer und er wird so getroffen, dass er hingeht und sich aussöhnt mit seiner Frau und die Familie wird wiederhergestellt. Was für ein Segen! Aber woher kriegt er die Gewissheit, dass jetzt alles in Butter ist, dass alles in Ordnung ist, dass sie im Frieden und im Segen Gottes leben können? Ihm wird gesagt, wenn du dich hier reinstellst in diesen Jordan, wenn du echte Buße tust vor Gott und dein Leben neu ausrichtest, dass du ihn als Herrn akzeptierst, dass er sein Leben reinigt, dann sagt Gott dir zu, mit dem Wasser des Jordan sind sozusagen symbolisch deine Sünden abgewaschen. Dein altes Leben bleibt hier zurück und du steigst aus dem Jordan und gehst nach Hause als ein Mann, dem Gott vergeben hat und den er akzeptiert als seinen Kandidaten für das Himmelreich. Das war ein wunderschönes Bild. Und im Bild gesprochen war der Jordan voll von diesen Sünden. Von all den Leuten, von all den Leuten, die da reingestiegen sind in das Wasser des Jordan. Und sozusagen das Wasser des Jordan färbte sich schwarz, in Anführungsstrichen. Deswegen, der Jordan passt halt. Jordan kommt vom hebräischen Yarat, das ist das Hinabsteigen. Jeder Fluss steigt natürlich herab, von oben nach unten. Die Flüsse fließen nicht von unten nach oben. Aber es ist schön, dass der Name Jordan, Jordan, es ist der Herabsteigende. Und der ist so tief, der geht tiefer. Der geht nicht ins Mittelmeer. Der Jordan endet in einem Meer, das tot ist, in dem es kein Fisch gibt und kein Leben, das tote Meer. Was so salzig ist, du kannst dich rauflegen und Zeitungen lesen, das ist das Ziel, da karrt der Jordan alles hin, was du reinschmeißt. Und im Bild gesprochen, werden die Sünden Israels ins tote Meer gebracht, das dann auch richtig bildschön, symbolisch super tot ist, wie es nur tot sein kann. Wisst ihr, dass dieses tote Meer eines Tages lebendig werden wird? Wisst ihr, dass es eine Prophezeiung von Hesekiel gibt, dass aus dem Heiligtum das Wasser quillt und dass es vom Heiligtum rausquillt, aus dem Heiligtum heraus an der Südseite des prophetisch gesehenen Tempels und dass es nach Osten fließt zum Jordan hin, in den Jordan rein und durch den Jordan ins tote Meer und überall, wo dieses Wasser des Lebens hinkommt, wird alles Tote lebendig. Was für ein Bild. Und Jesus geht in diesen Jordan, der alle Sünden Israels symbolisch gesprochen in das tote Meer bringt, den Ort des Todes und des Gerichtes. Wie ist eigentlich das tote Meer entstanden? Wir lesen in 1. Mose 13, dass die ganze Gegend vor der Zerstörung von Sodom und Gomorra so schön und so fruchtbar war wie der Garten Eden. Und das Gericht Gottes über Sodom und Gomorra, die so gottlos waren, dass sie ihre Sünden zum Himmel geschrien haben, das Gericht Gottes hat diese ganze Gegend in eine Salzwüste verwandelt und das tote Meer eben in ein totes Meer. Und Hesekiel sieht prophetisch die Zeit des Heils, wenn der Messias kommt, und er sieht, wie das Wasser, dieses Wasser quillt, und er darf den Fluss angucken, er darf ihn dreimal durchwaten. Und das vierte Mal kann er nicht mehr, weil der so gewaltig ist nach nur 2000 Metern, nach 2 Kilometern etwa, dass kein Mensch da mehr durch kann. Und diese Gewalt des Wassers des Lebens wird aufgegriffen in Johannes in der Offenbarung Kapitel 22 Vers 1. Da werden die Worte quasi wie zitiert, Vers 1, 2 und dann 17. Und man merkt, dieses Wasser des Lebens ist ein hervorragendes, gewaltiges Bild, dass überall dort, wo der Heilige Geist, der gemeint ist damit, wo der hinfließt, da werden Steinherzen zu fleischenden Herzen, da werden tote Sünder lebendig. Und damit das möglich wurde, musste Christus. Damit er die Taufe im Heiligen Geist und Feuer geben kann, musste Christus der Fels geschlagen werden, der Fels in der Wüste, den Mose schlug, damit die Israeliten nicht verdursteten. Er muss geschlagen werden, damit das Wasser rausquillt, nicht in der Wüste zwischen Ägypten und dem Heiligen Land, sondern in der Wüste von deinem und meinem Leben. Und das geschah auf Golgatha. Und Christus, als er sich taufen ließ und sagte, wir müssen alle Gerechtigkeit erfüllen, hat genau daran gedacht. Der Armin hat sich gewundert, warum ich für diesen Gottesdienst und diesen Predigtext die beiden Jakobus und Johannes bemüht habe. Er hat sich gefragt, wo willst du hin mit der Predigt, ja? Aber da merkt man, was für eine Frage stellt Jesus ihnen. Sie wollen den Platz rechts und links vom König des Universums. Sie wollen seine engsten Mitarbeiter sein in Ewigkeit. Sie wollen die größte Macht haben nach Jesus. Ich meine, sie waren verwandt. Sie haben ihre Mutter gebeten, diese Frage und Bitte zu stellen, wenn man Matthäus und Markus vergleicht. Und Jesus stellt die Frage, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Und sie antworten, ja. Und die meisten Leute schütteln den Kopf und denken, aber sie haben es gemacht. Der erste Märtyrer war Jakobus, der Bruder von Johannes, der dieses Evangelium Johannes geschrieben hat. Deswegen, es kann sein, dass die beiden da sitzen, links und rechts. Aber wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall merkt man an der Stelle, für Jesus war die Taufe, die er im Jordan genommen hat von Johannes, die Weihe zum Kreuzestod. Wenn er an Taufe dachte, dann dachte er daran, dass einer, der ins Taufwasser ist, Jordan geht, das war jetzt er selber, dass er stirbt. Weil während alle ihre Sünden abgewaschen haben mit der Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, ist er in den Jordan gestiegen und gestorben. Er hat all diese Sünden auf sich genommen, Jesaja 53, Vers 6. Wir gingen alle in die Irre wie Schaf, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Sozusagen symbolisch gesprochen, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, ist nicht nur die Idee, dass Gott gesagt hat, alle Juden sollen sich taufen lassen von diesem Propheten, 5. Mose 18. Immer wenn Gott einen Propheten schickt, musste ganz Israel gehorchen. Und was der Prophet als Wort Gottes sagt und als Gebot gibt, musste Israel in die Tat umsetzen. Auch aus dem Grund musste Jesus sich taufen lassen, weil er Jude war. So wie er als Kind am achten Tag beschnitten wurde. Das war die Tora, das war das Gesetz. Auch deswegen musste er sich taufen lassen, weil er war Jude, er war Israelit und das war Gottes Wille für alle Israeliten. Dass sie anerkennen, dass das stimmt, tut Buße. Denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Aber bei Jesus hatte es sozusagen noch die andere Kehrseite. Wer rettet Israel von seinen Sünden? Wer heißt Jesus? Matthäus 1. Dessen Namen sollst du Jesus heißen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jesus ist Jehoshua, hebräisch. Und da steckt die Gedanke des Heils drin und dass Gott der Retter ist, der Herr rettet. Das ist sein Job. Das ist sein Name, das ist seine Berufung. Ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er musste die Gerechtigkeit erfüllen, die du nicht erfüllen kannst und ich nicht. Er musste uns das heilige Herz geben, das Herz, das rein ist, damit wir später Gott schauen können. Er sagt in Lukas 12, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu schmeißen. Ein Feuer. Einer, der ein Feuer anstiftet, ein Feuer auf die Erde bringt, dass die ganze Erde, der Planet Erde, von diesem Feuer Gottes verzehrt wird. Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu werfen, zu schmeißen, und was wollte ich lieber, als es brennete schon. Aber zuvor muss ich mich taufen lassen mit einer Taufe, und wie ist mir so bange, bis sie vollendet es. Das ist das Kreuz. Und ihr merkt, die Taufe im Heiligen Geist, die Johannes für sich beansprucht hatte und wollte und wünschte, konnte er nicht kriegen. Weil er würde tot sein, er würde ein Märtyrer werden, er würde geköpft werden, bevor Pfingsten geschieht. Er war ein Prophet. Er war von Mutterleib an schon mit dem Heiligen Geist erfüllt. Aber er war, wie Jesus sagt, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist niemand aufgestanden, der größer ist als Johannes der Täufer. Aber der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Leute, das ist der Hammer. In Johannes steht die ganze Kraft der Prophetie des Alten Testamentes noch einmal auf. Nicht kleckerweise, sondern der ist nicht weniger als Mose, der ist nicht weniger als Elia, er ist der zweite Elia. Und wenn, dann sind die vielleicht gleich groß, Mose, Elia und er. Aber niemand im Alten Testament, niemand im Alten Bund war größer als dieser Mann. Und er stirbt als Märtyrer. Er besiegelt seine Prophetie damit, dass er mit seinem Blut unterschreibt. Es ist nicht recht, sagt er zum König, es ist nicht recht, dass du deines Bruders Frau nimmst. Und das konnte er nicht durchgehen lassen. Er musste ihn gefangen nehmen. Aber er hat oft mit ihm gesprochen und die Worte von Johannes wühlten ihn auf. Und er konnte ihn sozusagen, es packte ihn und seine Frau hat dann Johannes abserviert, wie die moderne Isabel, die sie war. Isabel hat ja Elia töten wollen, hat es nicht geschafft, weil Gott Elia in den Himmel genommen hat, aber Gott hat es zugelassen, dass diese moderne Isabel, die für Herodes genau dasselbe war wie Isabel für Ahab, eine Frau, die hinten die Strippen zieht und absolut antigöttlich und antichristlich ist und diesen Propheten, der ihre Karriere als Frau des Königs, als Queen zerstören will, aus dem Weg schafft mit dem wahrscheinlich so einer Art Bauchtanz ihrer Tochter. Was für ein Gräuel, das ist Sodom und Gomorra in Reinkultur. Er würde nie in diesem Leben die Geistestaufe empfangen, die uns zur Wiedergeburt bringt und zu Kindern des ewigen Lebens macht. Die Basis dafür musste Jesus am Kreuz legen und wir sind die Nutznießer. Stellt euch das vor, irgendeine kleine, mickrige Gemeinde mit 20, 30 Leuten. Einer will eine Neulandgemeinde aufbauen und in dieser kleinen, mickrigen Gemeinde ist irgendeiner, der zum Glauben gekommen ist. Und er ist so klein und so gering, wenn du den anguckst, denkst du, der trägt nicht viel dazu bei. Und Jesus sagt, der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Was für eine Gnade haben wir bekommen. Das Kommen des Geistes. Jesus hat sich taufen lassen, Johannes hat es zugelassen. Und Gott antwortet, das Erste, was geschieht, ist, der Himmel geht auf. Leute, wie oft habt ihr schon mal einen offenen Himmel gesehen? Ich noch nie. Das heißt, wenn der Himmel aufgeht, kann der Mensch, der unten auf der Erde ist, nicht nur die Wolken und den blauen Himmel sehen, sondern er sieht hinein in den innersten Himmel, in den Thron Gottes, in den Palast Gottes, in die Herrlichkeit Gottes. Er sieht, dass der Vorhang, der uns trennt vom Jenseits weg ist, der kann Dinge sehen, da staunt man nur. Und dieser Himmel tut sich auf für Jesus, nachdem er so gehorsam war und sich weit für Golgatha. Und dann gibt es eine doppelte Antwort innerhalb der Trinität. Die eine Antwort ist, der Geist kommt auf Jesus in Gestalt einer Taube. Und das ist wahrscheinlich ein Verweis auf die Sintflut. Weil in 1. Petrus 3 spricht Petrus von der Sintflut im Vergleich zu heute, also 1. Jahrhundert, auch unser heute, und sagt, er stellt eine Verbindung zwischen der Taufe her und der Arche, die durch die Sintflutwasser die 8 Erlösten ans Ziel gebracht hat. Und er sagt, das ist bei euch auch jetzt so. Und von daher ist er ein Jünger von Johannes gewesen. Und ich denke, das ist ihm auch erklärt worden, dass diese Taube, der Rabe kam ja nicht zurück, aber mit der Taube hat Noah getestet, ob das Gericht vorbei ist und ob sie jetzt bald die Arche verlassen konnten. Das heißt, der Heilige Geist, im Bild gesprochen, schwebte immer und wartete immer, wann ist endlich sozusagen der Mensch da, auf den ich mich herablassen kann, mit dem die neue Menschheit beginnt, die neue Welt nach dem Gericht Gottes, das Himmelreich, der König des Himmelreichs, wer ist es? Und als Jesus da war und sich gehorsam hat taufen lassen, hat der Geist nicht länger gewartet. Er kam auf ihn herab und das war das Zeichen für Johannes. Das ist der Messias. Und so bezeugt er es dann in Johannes 1, Vers 29 bis 34, wer Jesus ist. Also Jesus wird bei dem Kommen des Geistes gesalbt mit Heiligen Geist und Kraft. Warum eigentlich? Er war doch schon vom Geist geboren, empfangen in der Jungfrau Maria, geboren vom Geist, das war mehr als Johannes, der im Mutterleib vom Geist erfüllt war, aber der war nicht vom Geist gezeugt, der war nicht vom Geist empfangen. Warum braucht er die Salbung? Warum hat er gewartet, bis er die Salbung hatte? Er heißt Christos, und das heißt Gesalbter, aber nicht mit Öl, sondern mit diesem Geist. Das heißt, es ist eine gewaltige Doppelantwort innerhalb des dreieinigen Gottes, dass der Sohn auch diese Demütigung seiner selbst annimmt, dass er gilt wie alle Sünder in Israel. Ich meine, das passiert ja am Kreuz. Er starb als ein von Gott Verfluchter. Der am Holz hängte, ist verflucht. Und so haben ihn die Leute eingeschätzt. Die Masse hat ihn. Er war splitternackt. Die Bilder mit Tuch, denkt euch das Tuch weg. Er wurde völlig entehrt. Er wurde völlig entehrt zustande gemacht. Und er litt einen fürchterlichen, entsetzlichen, den grausamsten Tod, den man sich vorstellen könnte. Aber weil er bereit war, das zu tun und weil er das signalisierte mit seiner Taufe, salbt ihn der Geist mit Kraft. Und in Apostelgeschichte 10 wird das gesagt von Petrus, als er zu Cornelius und seinem Haushalt spricht. Da wird erst gesagt, dass Gott ihn gesalbt hat mit Heiligem Geist und Kraft. Er wird dann in die Wüste geführt, 40 Tage, und hat die Versuchung vom Teufel. Und er überwindet ihn und er bindet ihn. Nach diesen 40 Tagen schmeißt er alle Dämonen raus. Er hat den Teufel gebunden mit der Kraft seiner Heiligkeit in der Vollmacht des Heiligen Geistes und kann die Gebundenen befreien, die Besessenen befreien. Er kann Kranke heilen, Blinde sehend, Lahme gehend machen in der Kraft dieses Heiligen Geistes. Der Vater meldet sich auch zu Wort. Siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Jesaja 42, 1, Psalm 2, Vers 7. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie ein jüdischer Lehrer in der Synagoge, der Bibelstellen, die zusammengehört, 2, 3 oder 4, verbinden kann in seiner Ansprache, nimmt Gott für Jesus und für Johannes 2 Bibelstellen und er zeigt, wer der Messias ist. Der Messias vom Psalm 2, der die Welt beherrschen wird, ist identisch mit dem Knecht des Herrn von Jesaja 42, 1, 49, 50, 53. Und der Messias ist ohne Sünde, das ist mein Knecht, heißt es dort. Und Gott verbindet, das ist mein Knecht, an den ich wohlgefallen habe, mit: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeigt, und macht daraus den einen Vers: Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und deswegen hat Johannes gewusst, er hat gewusst, dass Jesus am Kreuz stirbt. Er hatte 40 Tage Zeit, nach der Taufe Jesu nachzudenken über dieses Wort Gottes des Vaters, das auch er gehört hatte. Und dass der Geist auf ihn gekommen war. Und er hat sich selber verstanden als die Stimme von Jesaja 40,3. Deswegen wusste er, der Knecht des Herrn ist das Lamm Gottes. Und das hat uns die Augen geöffnet für dieses große, gewaltige Heil. Ich bin dankbar für die Taufe Jesu, der sich taufen lässt in dem Wasser des Jordan, um am Kreuz für uns zu sterben. Wir haben Grund, Gott zu preisen. Amen.